Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Frank Mayer.
Seien Sie ganz herzlich willkommen. Die jüdische Schriftstellerin Lena Gorelick, die spricht nicht mehr über die antisemitischen Vorfälle, die sie in Deutschland erlebt. Und warum sie das nicht mehr tut, das hat sie uns erklärt in einem Gespräch für die Lesart.
Ich habe Angst, wenn ich etwas benenne, dass das eben benutzt wird, um eine rassistische Politik zu machen, hinter der ich nicht stehe. Also dass dann gesagt wird, ah ja, Antisemitismus, das sind sicherlich die MuslimInnen. Ich weiß gar nicht, ob ich es überspitze oder ob es nicht tatsächlich so einfach gemacht wird. Und deswegen machen wir jetzt die und die Gesetze und dem möchte ich nicht in die Hände spielen und deswegen rede ich nicht mehr darüber.
Lena Gorelick, sie hat über Antisemitismus und Erinnerung und Demokratie gesprochen mit der Autorin Assal Dadan und dem Historiker Dietmar Süß. Aus diesen Gesprächen ist das neue Buch Gegenwehr im Jetzt geworden. Und das ist gleich unser Thema hier im Deutschlandfunk Kultur. Finden wir vielleicht gemeinsam Antworten auf unsere Fragen an die Gegenwart? Dieses gemeinsame Antworten finden haben drei nachdenkende Menschen miteinander versucht. Die Autorin Assal Dadan, die Schriftstellerin Lena Gorelick und der Historiker Dietmar Süß. Sie haben sich vor allem gefragt, wie kann es sein, dass so viele eine in weiten Teilen gesichert rechtsextreme Partei wählen? Obwohl doch unser Land als Erinnerungsweltmeister gilt, als ganz vorbildlich bei der Aufarbeitung unserer mörderischen Extremen. Vergangenheit. Die drei haben aus ihren Gesprächen das Buch Gegenwehr im Jetzt gemacht. Ihr Gespräch wurde moderiert von Shelley Kupferberg, die auch hier bei Deutschlandfunk Kultur arbeitet. Und ich habe mit Lena Gorelick vor dieser Sendung gesprochen und sie gefragt, wie ist das überhaupt dazu gekommen, dass sie in dieser Dreierkonstellation Gespräche führen und ein Buch daraus machen wollten?
Es ist dazu gekommen, weil, also angefangen hat es, glaube ich, mit Assal Dadan und mir und einem Gespräch, das wir mit dem Fischer Verlag hatten. Und daraus ist es entstanden, einfach aus der Feststellung, dass wir immer wieder so frappiert darüber waren, dass wir alle diesem Rechtsruck zusehen und auch uns in regelmäßigen Abständen, meist wenn irgendwas Großes passiert, kurz empören und auf die Straße gehen, aber ansonsten eigentlich wissenden Auges, sagt man das so, zusehen und gleichzeitig eben die Vereinnahmung dieser vermeintlichen Erinnerungskultur, die Sie gerade schon angesprochen haben, zu sehen, wie sie quasi für etwas benutzt wird, was eigentlich in die gegensätzliche Richtung läuft. Und damit wollten wir uns auseinandersetzen. Wir wollten dem ein bisschen auf den Grund gehen und das analysieren.
Sie haben die Gespräche im vergangenen Jahr geführt, 2025. Ja. Gab es jetzt gerade in den letzten Tagen oder Wochen Ereignisse, bei denen Sie gedacht haben, ja, wie gut, dass wir dieses Buch gemacht haben?
Ja, also ich finde diese Ereignisse leider, also ich würde gerne sagen, ach nein, eigentlich
hat sich erledigt,
sind wir zum falschen Zeitpunkt rausgekommen, würde ich sehr gerne sagen. Also zuletzt irgendwie, heute Morgen habe ich nochmal beim Frühstück irgendwie nachgelesen über diesen Remigrationsdiskurs, den die AfD da jetzt irgendwie führt, auch in Zusammenarbeit eben mit anderen internationalen rechten Gruppen. Also man muss nicht weit suchen. Ich glaube, man könnte jeden Tag in den Nachrichten etwas finden, was belegt, dass Analysen wie diese und Gespräche darüber und das Wachsein notwendig sind und auch jeden Tag notwendiger werden.
Dann lassen Sie uns auf Ihr Gespräch über die deutsche Erinnerungskultur schauen. Also es wird, wenn man Ihr Buch liest, ziemlich schnell klar in Ihren Gesprächen, dass Assal Dadan und Dietmar Süß und Sie sich ziemlich einig darin sind, dass die deutsche Erinnerungskultur bei weitem nicht so vorbildlich ist, wie sie oft hingestellt wird. Also Stichwort eben Erinnerungsweltmeister. Habe ich jedenfalls so gelesen. Wie war denn Ihre Wahrnehmung? Wie einig oder uneinig haben Sie Ihre Dreierrunde wahrgenommen in dieser Frage?
Ich glaube, wir haben gar nicht so viel darüber nachgedacht oder ich habe das gar nicht so festgestellt im Gespräch, ob wir einig oder uneinig waren. Ich glaube, es ist Gespräche heute scheinen immer auf so eine Art Antagonismus ausgelegt zu sein oder auf ein Pro und Contra und Streitgespräch. Und wir waren eher dankbar, dass wir aus drei sehr unterschiedlichen sowohl Lebenserfahrungen, biografischen Hintergründen, aber auch der Arbeit, aus der man kommt und wie man auf die Welt blickt, einander ergänzen dürfen. Es war mehr so wie so, als würde man Bälle zugespielt bekommen und mit denen darf man dann irgendwie weiterspielen oder gemeinsam denken. Und natürlich gab es Punkte, wo wir auseinandergegangen sind und uns dann aber eben den demokratischen Diskurs geübt haben, indem wir einander eben zugehört haben und vielleicht auch etwas verstanden haben, was wir vorher nicht verstanden hatten, was ja eigentlich auch Teil des demokratischen Diskurses sein sollte, aber gerade nicht als solcher geübt wird.
Können Sie uns dafür ein Beispiel geben für einen solchen Ball, der Ihnen dazu gespielt wurde in dem Gespräch oder für etwas, das Sie verstanden haben, was Sie vorher eben nicht verstanden hatten?
Ich glaube, ein Moment für mich persönlich war zum Beispiel, als es um diese Demonstration ging, die immer wieder, wenn jetzt von rechts was besonders Krasses kommt, wie, weiß ich nicht, nach dem antisemitischen Flugblatt, das da von Aiwanger irgendwie an die Oberfläche kam und dann gehen alle kurz irgendwie auf die Straße oder nach Potsdam gingen alle kurz auf die Straße und dann ist es vorbei und ich spüre da eine große Enttäuschung darüber oder fast, also Wut ist vielleicht zu viel gesagt, aber ich bin immer wieder erstaunt, wie schnell sowas auch abeben kann. Also so, als hätte man mit der Demonstration dann auch das, wogegen man demonstrierte, auch irgendwie ausgelöscht. Und dann hat Dietmar Süß eben als Historiker darauf geblickt und eben eine andere Kraft aus diesen Demonstrationen gelesen, die ich irgendwie nicht mehr gesehen habe. Und das war für mich so ein Moment.
Ich habe auch, was Dietmar Süß öfter sagte, er hat das oft verglichen mit der Lage um 1930 herum und als Historiker eben gesagt, was dann auch was Tröstliches hat, dass wir heute doch in einer anderen Situation sind als damals vor dem Nationalsozialismus. Wie war das für Sie?
Ja, es ist natürlich, diese Vergleiche werden ja immer sehr schnell, die historischen Vergleiche hergezogen, werden im Übrigen auch auf Demonstrationen, ne, wenn da auf Pappschildern steht, ist jetzt schon wieder 1933. Und das, wir vergleichen, scheint irgendwie logisch, weil vieles auch immer wieder erkennbar ist und manchmal ist es polemisch und manchmal hilft es der Analyse und dann ist es einfach sehr hilfreich, jemanden wie Dietmar Süß als Historiker an der Hand zu haben, der eben so gar nicht polemisch ist, sondern sehr genau untersuchen kann, welche politischen Mechanismen auch unser Regierungssystem hat, das vielleicht etwas verhindert, was eben 33 anders war.
Ein Gespräch, das kann ja im besten Fall zu einer besonderen Offenheit auch füreinander führen. Ich hatte beim Lesen den Eindruck, dass das auch immer wieder passiert ist bei Ihnen dreien. Sie zum Beispiel haben an einer Stelle erzählt, dass Sie als jüdische Schriftstellerin in Deutschland nicht mehr über antisemitische Vorfälle sprechen in der Öffentlichkeit. Warum tun Sie das nicht mehr?
Ich tue das nicht mehr, weil ich das Gefühl habe, dass der Kampf gegen Antisemitismus, der vermeintliche Kampf, muss man sagen, von den Rechten, aber auch zunehmend eben von den bürgerlichen Parteien mit der Antisemitismus-Resolution immer mehr dazu benutzt wird, um islamophobe Politik oder rassistische Politik auch zu machen. Und ich habe Angst, wenn ich etwas benenne, dass das eben benutzt wird, um eine rassistische Politik zu machen, hinter der ich nicht stehe. Also dass dann gesagt wird, ah ja, Antisemitismus, das sind sicherlich die MuslimInnen. Ich weiß gar nicht, ob ich es überspitze oder ob es nicht tatsächlich so einfach gemacht wird. Und deswegen machen wir jetzt die und die Gesetze. Und das möchte ich natürlich nicht. Dem möchte ich nicht in die Hände spielen. Und deswegen rede ich nicht mehr darüber.
Sie sagen in dem Gespräch dann auch sehr offen, dass Sie sich auch fragen, ob da bei Ihnen Feigheit dabei sei. Wie haben Sie denn die Reaktion der beiden anderen auf dieses, ja, es ist ja auch ein Bekenntnis dann in dem Gespräch erlebt?
Ich habe die Reaktion der beiden als, also wertschätzend, zuhörend, aufnehmend, zugewandt erlebt. Asal Dardan sagt ja, dass sie diese Momente, wo man eben Angst hat, etwas zu sagen und sofort einer Position zugerechnet zu werden, obwohl man das gar nicht so gemeint hat, sondern etwas vielleicht Differenziertes, auf etwas Differenziertes hinweisen wollte und eben sich nicht positionieren wollte, kennt. Und Dietmar Süß erkennt eben diese Verschiebung des Antisemitismus auf den MuslimInnen zugerechneten Teil der Bevölkerung an und sagt eben, dass der Antisemitismus in anderen Teilen der Gesellschaft, der deutschen Gesellschaft, eben nicht genauso betrachtet wird.
Sie haben ja schon geschildert, dass Sie drei sich in Ihrem Nachdenken eher ergänzt haben, als dass Sie jetzt irgendwie konträr zueinander standen. Ich habe das auch so empfunden beim Lesen, auch so wahrgenommen, dass Sie drei sich alle sehr beschäftigen mit eben der Rolle von Erinnerung in unserer Gesellschaft, mit der Frage, wer ist beim Erinnern mitgemeint, wer wird ausgeschlossen, wenn wir uns erinnern an vergangenes Unrecht. Und das war, diese Einigkeit ging so weit, dass ich beim Lesen manchmal gar nicht so richtig hinterhergekommen bin, weil Sie drei offenbar immer wussten, wovon Sie reden und ich es manchmal nicht nachvollziehen konnte, weil es dann für mich nicht konkret genug war. Was mich zu der Frage bringt, für wen haben Sie eigentlich vor Augen gehabt als Adressaten dieses Gesprächsbuches?
Wir hatten vor Augen all die Menschen, die sich vielleicht genauso wie wir die Frage stellen, wie es sein kann, dass wir da gelandet sind, was sowohl die Zusammensetzung der Landtage, aber auch des Bundestages und was Wahlumfragen angeht, wie wir da gelandet sind, wo wir sind, wie es sein kann, dass das Tempo dieses Rechtsrucks ein solch schnelles ist und was man dagegen tun kann, was man dem vielleicht auch entgegensetzen kann. Also dieser Ohnmacht des Zusehens, dem etwas entgegenstellen wollen. Das war sozusagen der Impetus, mit dem wir herangegangen sind.
Ihr Buch heißt ja im Untertitel Ein Gespräch über Erinnerung, Demokratie und Solidarität. Wir haben jetzt vor allem Erinnerung mehrfach angesprochen. Wenn Sie in dem Buch über Demokratie sprechen, da bringen Sie mehrfach die Frage auf, wie denn heute bei uns eine positive Erzählung von der Demokratie aussehen könnte. Also eine, die nicht nur sagt, wir müssen die Demokratie schützen, wir müssen sie erhalten, sondern die eben auch sagt, wofür eigentlich Demokratie? Sie sagen auch mal Marketingstrategie für die Demokratie bräuchten wir eigentlich. Aber so richtig eine Antwort gefunden haben Sie zu dritt auch nicht auf diese Frage, oder?
Naja, es wäre so schön, wenn wir sie gefunden hätten. Aber was wir versuchen nur können mit einem solchen Gesprächsbuch, ist irgendwie zu analysieren, was da ist und was nicht da ist. Zum Beispiel eine Marketingstrategie und Denkanstöße geben. Also im besten Falle schaffen ja Bücher wie diese das, dass diejenigen, die es lesen, dann weiterdenken, weitersprechen und dann etwas daraus entsteht. Dieses Buch ist nicht entstanden, weil wir drei meinten, eine Antwort auf alles zu haben, sondern um eben ein Gespräch zu beginnen, vielleicht auch ein ruhiges Gespräch, ein Zuhören, ein zugewandtes Gespräch zu beginnen, wie es sie gerade nicht so viele gibt.
Gegen Wer im Jetzt, ein Gesprächsbuch von Asal Dardan, Lena Gorelick und Dietmar Süß. Das wurde moderiert, das Gespräch von Shelley Kupferberg. Im S. Fischer Verlag ist das Buch erschienen. Lena Gorelick, haben Sie ganz vielen Dank für unser Gespräch.
Dankeschön.
Cringe, dieses Wort hat ja echt Karriere gemacht als Begriff dafür, sich fremd zu schämen oder sich für sich selbst zu schämen. Und die Wiener Journalistin und Popkulturautorin Verena Bogner, die hat dieses sich cringe fühlen in ihrem ersten Roman zum Thema gemacht. I am cringe, but I am free, so heißt ihr Debüt. Meine Kollegin Marilena Behrens, die hat Verena Bogner getroffen, als sie für ihre Buchpremiere in Berlin war. Und die beiden haben sich vor dem Hotelfernseher auf die Suche gemacht nach dem Cringe und dem Lebensgefühl der Millennials.
Hallo.
Hi.
Hi. Freut mich so.
Bist du gut hergekommen?
Ja.
Ja?
Ja, aber in Wien ist Sommer. In Wien hat es 26 Grad.
Schwarze Adidas-Jogginghose, Cowboy-Boots, Prada-Tasche. Verena Bogner ist bester Laune und das trotz langer Anreise und Berliner Schmuddelwetter.
Gehen wir zum Hotel?
Ja.
Gut. Wo ist es? Ich muss erst mal schauen.
Ich habe schon den Weg geschaut.
Ah ja.
Ich bin auch Virgo, ich bin überall zu früh.
Ah ja, okay, gut.
Planung.
Das beruhigt mich sehr.
Im Hotel fahren wir in den vierten Stock. Zimmer 425.
Was verbindest du damit, in Hotels zu sein?
An oberster Stelle Fernsehen. Und das ist doch schon schön,
oder?
So ein Hotelzimmer. Jetzt bin ich so gespannt, was wir im Fernsehen sehen.
Oder was ist deine Hoffnung?
Meine Hoffnung ist, und ich glaube, sie wird erfüllt, ist auf jeden Fall Punkt 12.
Damit meint Verena Bogner das RTL-Mittagsmagazin mit Katja Burkhardt und den wichtigsten News vom Tag inklusive Promi-Klatsch.
Ich finde, wir seppen jetzt mal durch, oder? Und schauen,
ja?
Was so.
Voll.
Okay. Ah ja, so, Sky Sport, nein danke, das ist schon mal der ganz falsche.
Verena Bogners Debütroman I am cringe, but I am free ist vor wenigen Tagen erschienen. Keine Autobiografie, wie sie sagt. Die Überschneidungen mit ihrer namenlosen Hauptfigur allerdings schwer zu übersehen.
Also ich bin ja hauptberuflich, sage ich mal, Popkulturjournalistin. Und da geht es auch sehr viel drum in meinen Texten, warum Frauen oft dafür geschämt werden, welchen Popgeschmack sie haben. Also das Thema Cringe und für seine Personality abgecringed werden von anderen ist mir nicht fremd. Und ich glaube, deswegen sind manche Leute dazu verleitet zu glauben, dass das jetzt mein 250 Seiten langer Tagebucheintrag ist. Aber ist es nicht.
Während im Hintergrund Barbara Salisch läuft, erzählt mir Verena Bogner von ihrer Liebe zu Dingen, die oft als peinlich gelten, wie dem Dschungelcamp oder den No Angels. Auch in ihrem Roman spricht die Protagonistin über ihr Gefühl, genau das lieber zu verstecken.
Ich hatte mein Leben lang versucht, nicht cringe zu sein. Frei von Peinlichkeit, frei von Verletzlichkeit, ganz ohne Angriffsfläche den Menschen gefallen. Es war so verdammt anstrengend. Und irgendwie war es ja auch peinlich, so unbedingt nicht peinlich sein zu wollen. Viel zu lange war ich diesem unerreichbaren Ziel hinterhergejagt, nichts an mir zu haben, für das sich jemand schämen könnte. Dabei gab es doch nur eine logische Konsequenz. Das Ziel konnte nicht sein, nicht cringe zu sein, sondern den Cringe zu akzeptieren. Das Leben war cringe, cringe war das Leben. Jeder Mensch war peinlich.
Wie schafft man das denn, den eigenen Cringe zu akzeptieren, oder wie schaffst du das?
Ich schaffe es eh nicht immer, aber also es ist ein Work in Progress. Ich liege voll oft wach nach irgendeiner Party und denke mir so, boah, du warst schon wieder so peinlich. Und irgendwann habe ich mir gedacht, es ist ja jedem völlig wurscht. Also ich sitze ja dann auch nach einer Party am nächsten Tag nicht da und gehe jeden Satz durch, den irgendwer anders gesagt hat. Und das ist auch irgendwie eine sehr befreiende Erkenntnis für mich gewesen. Und die, die dich mögen, denen ist es egal, ob du cringe bist. Und das ist, glaube ich, mein Rezept, wie ich es halbwegs schaffe, cringe-frei zu leben.
Die 34-Jährige ist nicht nur Autorin. Sie ist auch Teil von Galerie Arschgeweih, einem Instagram-Kanal, dem mittlerweile mehr als 500.000 Menschen folgen. Eine Mischung aus Reality-TV-Ausschnitten und Memes, die vermutlich nur Millennials wirklich verstehen.
Wir haben natürlich schon eine Mission. Wir sind ÜberzeugungstäterInnen. Es ist eine Hommage an die Promis der Nullerjahre Pop-Culture, die ja auch immer belächelt wurden. Und wir wollten einfach einen Ort schaffen, wo wir die Leute nicht verarschen und uns nicht über sie lustig machen, sondern die zum Kult machen.
Jetzt habe ich den Eindruck, es ist eigentlich fast schon wieder cool, cringe zu sein. Also es ist irgendwie, wenn man sagt, ach ja, ich stehe dazu, dass ich cringe bin, dann steht man quasi so ein bisschen über den Dingen und eigentlich ist das dann schon wieder cool.
Ich habe grundsätzlich ein Problem damit, über den Dingen zu stehen. Ich finde, das liegt ja auch dieser ganz ursprünglichen Coolness-Definition zugrunde, dass man quasi sich von nichts aus der Fassung bringen lässt, abgebrüht ist.
Das heißt, du bist nicht eine Person, die sagt, so zum Beispiel Taylor Swift, finde ich schon irgendwie cringe, aber ich feiere es, gerade weil es cringe ist.
Na, das ist mir zu meta, das hat zu viele Layer. Ich feiere es, weil es mir gefällt. Punkt. Entweder du feierst Taylor Swift, weil dir die Musik gefällt, weil du fasziniert bist von der Fanculture, warum auch immer. Aber da schon wieder 7 Meter Layer reinzubringen, das ist mir zu anstrengend.
Das heißt, es geht eigentlich um ehrliche Begeisterung.
Ja. Ich war kurz abgelenkt, weil bei Punkt 12 sind gerade 2 Geisterjägerinnen.
Da gehen wir direkt wieder rein.
Das hat mich kurz gecatcht.
Das dürfen wir nicht verpassen.
Das ist genau der Content, den ich bei Punkt 12 sehen will.
Wir untersuchen mit speziellen Geräten dieses leerstehende Haus, eine ehemalige Kirche in Bayern, in der es spuken soll.
Begegnung mit Geisterjägerinnen und mit Verena Bogner. Ihr neuer Roman, ihr erster Roman heißt I am cringe, but I am free. Der ist im Ullstein Verlag erschienen mit 256 Seiten. 23 Euro ist der Preis.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Schokoladenblut, so heißt der neue Roman der international bekanntesten Gegenwartsautorin aus unserem Nachbarland, aus Tschechien, Radka Denemakova. Sie wurde auch in Deutschland schon mehrfach ausgezeichnet, in Tschechien sowieso und da auf allen Gebieten als Schriftstellerin, als Sachbuchautorin, auch als Übersetzerin. Den neuen Roman von Radka Denemakova hat die Kritikerin Olga Hochweiß für uns gelesen. Sie ist jetzt hier im Studio. Seien Sie willkommen.
Guten Morgen.
Schokoladenblut, da bleibe ich ja gleich an dem Titel mal hängen. Was ist denn Schokoladenblut?
Ja, der Titel hat unterschiedliche Facetten. Gleich auf der ersten Romanseite fällt das Wort schokoladiger Blutfluss im Zusammenhang mit Menstruationsblut, Inbegriff des Weiblichen. Die tschechische Schriftstellerin Božena Němcová durchlebt eine ruhelose Nacht, um im Eilauftrag eine Fabel fertig zu schreiben, die am nächsten Morgen in den Druck soll. Ein anderes Mal begegnen wir dem Wort im Zusammenhang mit der zweiten Hauptfigur, der Französin George Sand, die unter männlichem Pseudonym Dutzende von Romanen bekanntlich geschrieben hat und ein selbstbestimmtes, unkonventionelles Leben geführt hat. In einer Szene gönnt sie sich zu ihren Zigaretten wie Schokoladenblut dickflüssigen Kaffee. Und last but not least taucht das Wort immer wieder auf bei der dritten Hauptfigur aus dem 19. Jahrhundert, beim US-Amerikaner John D. Rockefeller, den das Erdöl zum Milliardär gemacht hat. Ein Ausbeuter von Mensch und Natur in diesem Roman. Zitat: aus den Wunden des Erdballs spritzt dieses Schokoladenblut, das Erdöl. Und es hat die gleiche Farbe wie das Blut, das die kranke Božena Němcová in Prag ausspuckt. Also Lebenssäfte ganz unterschiedlicher Art.
Mir schwirrt jetzt schon der Kopf von diesen vielen Figuren und den Verbindungen. Fangen wir erstmal an bei der Božena Němcová. Da kennen ja viele von uns eins ihrer Märchen durch eine sehr bekannte Verfilmung. Der Film Drei Haselnüsse für Aschenbrödel geht ja zurück auf ein Märchen von ihr. Was erzählt denn jetzt Radka Denemakova von Božena Němcová?
Also man muss wissen, Němcová gilt in der Tschechischen Republik als die Verkörperung der tschechischen Nation. Ihr schönes Antlitz prangt etwa auf dem 500-Kronenschein und jeder hat Němcovas berühmtestes Werk gelesen, Babička, die Großmutter. Also es ist eine Hommage an das Wissen und die Tradition der Länder Böhmen und Mähren. Dabei war aber Němcová zunächst von der deutschsprachigen Habsburg-Kultur geprägt, weil sie als Kind einer Bediensteten auf einem Schloss aufgewachsen war mit einem schönen Bibliotheksraum, wo sie sehr viel gelesen hat. Denemarkova zeichnet jetzt nach, wie dieses Leben begann und zeigt aber auch die andere Seite eines sehr unglücklichen Lebens. Sie starb mit nur 42 Jahren in tiefster Armut. Es geht um Fremdbestimmung, um die Vereinnahmung von Božena Němcová, um eine Frau, die diese Märchen und auch an anderen folkloristischen Stoff eigentlich nur geschrieben hat, um ihre vier Kinder durchzubringen. Und zwar nicht zuletzt auch auf Druck eines toxischen Ehemanns, der während dieser Zeit der nationalen Wiedergeburt, einer hochpatriotischen Bewegung, eben das Tschechentum vorantrieb. Und diese Lebenstragik bei Němcová ist ein zentrales Thema.
Das ist ja interessant genug, aber wie Sie schon gesagt haben, da kommen noch zwei andere Hauptfiguren dazu. Wie schlägt sie denn, die Autorin, jetzt da die Brücke zu George Sand und zu John D. Rockefeller?
Sie benutzt eine Dampflok. Die Lebensstationen der drei Figuren werden in einer imaginierten Zugfahrt durch Raum und Zeit angesteuert. Das 19. Jahrhundert war ja das Jahrhundert der Eisenbahn. Und die massiven Umwälzungen eben im Zuge der Industrialisierung, die bilden also einen verbindenden Hintergrund. Den Rhythmus der Zeit bestimmt das Zuckeln der Züge, heißt es. Der richtige Zug des Lebens entscheidet, anders formuliert, wo es hingeht. Und so wechselt eben in schneller Folge die jeweilige Hauptfigur manchmal in einen und denselben Absatz. Immer wieder mit Fokus auf strukturelle Bedingungen, wie man aufgewachsen ist, welche Prägungen es gab. Weichenstellungen ist zum Beispiel ein wiederkehrendes Kapitel, ein Kapiteltitel. Und diese leicht überstrapazierte Zugmetaphorik, die hat ganz viele Funktionen. Sie sorgt auch für die Übergänge, wenn etwa die Sitze eines Zugs in England mit der Farbe der Augen von Božena Němcová verglichen werden. Oder der Bummelzug Habsburg hinkt den emanzipatorischen Entwicklungen in Frankreich hinterher. Also die Züge sind vielfältig, auch nicht zuletzt ein Klangelement. Also es gibt einen Satz, der, finde ich, echt zu oft erscheint in diesem Buch. Zu, so zuckelt der Zug, lautet er.
Ah ja, und was diese Romankonstruktion ja, wie ich es jetzt verstehe, erreichen soll, dass sich diese drei Leben gegenseitig beleuchten. Funktioniert das?
Also ich fange mal so an. Denemarkova schreibt selbst, sie wollte trotz der Überfülle an Namen und Schauplätzen einen Themenroman schreiben. Klar, weibliche Selbstbestimmung und Freiheit, natürlich auch formal. Der Roman bewegt sich ja als so ein Stilhybrid auf vielen Ebenen, auf vielen Gleisen, auch Nebengleisen. Es gibt dann noch 2 Dutzend weitere Figuren, über die ich jetzt hier nicht sprechen kann, vor allem auch Schriftstellerinnen. Und sie schlägt Schneisen unsere Gegenwart. Sie meldet sich meinungsfreudig immer selbst zu Wort als Radka Denemarkova, geht also raus aus dieser Romankonstruktion, wenn sie über Femizide heute schreibt oder über die Rückkehr veralteter Rollenmuster durch diese Tradwives. Sie unterstellt Männern pauschal, sie würden heutzutage davon träumen, ihre Frauen wie im 19. Jahrhundert einzusperren in der Tür, hinter der Tür des Gefängnisses namens Trautes Heim. Also ich habe diesen Roman weniger als Themenroman gelesen, als ein Thesenroman, in dem eben tatsächlich ihre Überzeugungen geradezu didaktisch durch diese Figuren gefüllt werden. Und das hat dann manchmal etwas von Platzhaltern für eine Grundhaltung, die mir ein bisschen zu schwarz-weiß daherkommt. Kreativität, Empathie, Humanismus, das ist hier immer weiblich. Ausbeutung, Stichwort Rockefeller, Zwang, Gewalt sind männlich.
Und um nochmal aufs Literarische zu schauen, wie kriegt sie überhaupt auch diesen Riesenstoff organisiert in diesem Roman? Also der ist ziemlich dick, 576 Seiten, aber organisieren muss man es trotzdem.
Ja, das stimmt. Naja, sie kommt ja selbst vom Theater, Radka Denemarkova, und sie arbeitet ganz viel mit Einzelszenen, nicht ein chronologischer Lebenslauf. Sie hüpft da hin und her zwischen Szenen dieser 3 Figuren aus dem Leben, etwa vom Kind Bojena Nemtsova zum Kind Rockefeller mit den Worten, auch auf John D. Rockefeller wurde Druck ausgeübt. Und das lässt natürlich keine Atmosphäre entstehen. Es hat fast was Schablonenhaftes, weil Dinge eben nicht erzählt und gezeigt werden, sondern behauptet. Und das ist sehr schade, weil dieses extrem wichtige Thema Geschlechtergerechtigkeit und auch die Biografien dieser vielen spannenden Figuren, die werden hier leider nicht lebendig.
In dem Roman Schokoladenblut von Radka Denemarkova, der wurde aus dem Tschechischen übersetzt von Eva Profausova. Im Hoffmann und Campe Verlag ist das Buch erschienen, wie gesagt, mit 576 Seiten. 34 € ist der Preis. Vielen Dank an unsere Kritikerin Olga Hochweiß.
Deutschlandfunk Kultur. Das Buch meines Lebens.
Ein neues Buch meines Lebens ist gerade geworden oder wird es immer noch und wird es wahrscheinlich auch bleiben, ist Cevin Gur von Andrei Platonow, einem russischen Schriftsteller, das in den 20er Jahren entstanden ist. Das ist ein Roman vordergründig über die russische Revolution, über den russischen Bürgerkrieg, über die Schrecken des Krieges. Aber wie er das macht, mit welcher Modernität, auch mit Montagetechniken und wie da Figuren auftauchen und wieder verschwinden und dann wieder auftauchen. Es geht auch um den Tod und um die großen Fragen der Menschheit. Und dann wird es wiederum ganz skurril. Also es ist so eine Mischung, also wie ich es wirklich überhaupt eigentlich noch nie gelesen hat, und das hat mich ist richtig getroffen, regelrecht, als ich dieses Buch gelesen habe. Da reitet eine Figur auf einem Pferd, das er den Namen Proletarische Kraft gegeben hat, durch die russischen Steppen und ist den Irrglauben erlegen, er würde Rosa Luxemburg, die ja schon längst tot ist und er weiß das auch, wiederfinden. Er ist auf der Suche nach Rosa Luxemburg, weil das ist für ihn so die Verkörperung der Revolution, der proletarischen Revolution, und die liebt er auch heißblütig und die sucht er da in den Revolutionswirren, und am Ende finden sie so eine Art utopische Stadt, eben jenes Cevin Gur, und werden aber auch natürlich immer und immer wieder enttäuscht von den Gewalttätigkeiten und Mühen der Revolution, aber es bleibt immer zutiefst modern und aber auch zutiefst menschlich, mit einer ungeheuren Menschlichkeit geschrieben. Also da sowas habe ich überhaupt noch nicht gelesen.
Schwer beeindruckt der Schriftsteller Clemens Meyer, der hat uns von einem neuen Buch seines Lebens erzählt, von Cevin Gur, von Andrei Platonow. Da gibt es eine Ausgabe im Surkamp Verlag in einer Übersetzung aus dem Russischen von Renate Reschke mit einem Nachwort von Ingo Schulze und Cevat Karahassan. 580 Seiten hat die Ausgabe, der Preis 32 €. Die letzten Tage im Leben der Schriftstellerin Ingeborg Bachmann, um die geht es in dem Buch Die letzten Tage von Ingeborg, der Autorin Fleur Jäggi. Und dieses Buch will uns jetzt der Potsdamer Buchhändler Carsten Wist empfehlen, von der Buchhandlung Wist, der Literaturladen. Guten Tag nach Potsdam, Herr Wist.
Ja, Herr Mayer, schönen guten Tag zurück.
Wie schaut denn Fleur Jäggi, die Autorin, auf das Ende des Lebens von Ingeborg Bachmann in diesem Buch?
Mit großer Traurigkeit und mit großen, sagen wir mal, auch Vorwürfen. In dem Augenblick, wo sie selbst unmittelbar dabei war, in diesem kleinen Buch, das ist ja wirklich ein ganz, ganz schmales Bändchen, und da sind die letzten Tage von Ingeborg Bachmann, nur wenn man das so in drei Teile unterteilen würde, nur der letzte Teil. Und vorher wird eine Reise mit Ingeborg Bachmann beschrieben, 1971 von Rom in die Toskana. Die beiden freunden sich an und Ingeborg Bachmann hat auch ein sehr, sehr schönes Bild, zeigt am Anfang ein Schwarz-Weiß-Bild, dieses Verhältnis dieser beiden jungen Frauen, vielleicht Jägi noch jünger, und ist dann auch durch Ingeborg Bachmann zum Schreiben gekommen. Und im dritten Teil kriegt sie dann die Nachricht von dem schrecklichen Unfall von Ingeborg Bachmann, eilt sofort hin, kommt erstmal nicht ins Krankenhaus und macht dann schwere Vorwürfe, sowohl den Ärzten als auch der Familie von Ingeborg Bachmann, und hat eindeutig die These, ohne dass sie jetzt so formuliert wird, Achtung, das hätte alles verhindert werden können vielleicht, ja, und schuld sind in dem Falle jetzt die Ärzte und ein Teil der Familie. Diese Vorwürfe sind ja nicht neu, aber die werden von ihr in ganz, ganz, auf der einen Seite nicht anklagender Form, aber sie schreibt das in sehr kurzen, sehr knappen, sehr verdichteter Form, ja.
Und wird das Buch stark durch die Nähe, die es ja auch gab zwischen Fleur Jägi und Ingeborg Bachmann, oder wodurch?
Das wird nur angedeutet, wie eigentlich vieles in diesem Buch nur angedeutet wird. Und die beiden haben darüber nachgedacht, wie es wäre, wenn sie gemeinsam altern könnten. Und sie wollten sich eine schöne Zeit eigentlich noch machen und hatten noch einiges miteinander vor. Wie es geworden wäre, das weiß natürlich logischerweise keiner, weil der Tod dazwischen kam. Und ganz am Ende, so in dem letzten Satz, heißt es dann, ich habe sie geliebt und vielleicht stimmt es ja, wir haben es schön gehabt. Und sie wollten es immer schön miteinander haben und haben geredet und über Literatur und über das Dasein auf dieser Welt in einer dann vielleicht doch für die beiden nicht gerade typischen leichten Form, ja, darüber nachzudenken. Und so hat es eine melancholische Grundstimmung, erst recht, wenn es dann sozusagen zu den wirklich Letzten, und sie war dann im Augenblick des Todes auch an der Seite von Ingeborg Bachmann.
Und Sie möchten uns noch ein Buch empfehlen, Herr Wist, über einen großen Autor aus Österreich, über Thomas Bernhard nämlich, ein Buch mit dem schönen Titel »Dem Stumpfsinn die Geisteskappe aufsetzen«. Was hat Sie daran jetzt begeistert?
Das ist doch ein typischer Bernhard. Ja, vielleicht mir ist gerade aufgefallen, also wir haben so viel mit Österreich, also mit der Austria hier zu tun. Und das ist eine aus der Buchreihe, eigentlich ist es ein Ausstellungskatalog, ja, ein Ausstellungskatalog, der vom Literaturarchiv der Österreichischen Nationalbibliothek herausgegeben wurde. Und in der Reihe Profile heißt das. Und diese Ausstellung selbst kann man sich auch dann im Literaturmuseum der Österreichischen Nationalbibliothek anschauen, vom 30. April bis eben zum 21. Februar 2027. Man hat also noch viel Zeit, dann nach Wien zu fahren. Und dieser Katalog hat eben diesen wunderbaren Titel und den Untertitel Thomas Bernhard heute. Und das ist ein wunderbarer Band, in dem man blättern kann mit vielen, vielen, vielen Fotos, mit Fundstücken, mit Postkarten, mit seiner Garderobe, Thomas Bernhard privat, ja, Thomas Bernhard beim Eisessen, Thomas Bernhard auf Mallorca. Und das ist ein immer wieder durchsetzt mit Texten von anderen, was die Wirkung von Texten von Theater machen, die Wirkung von Thomas Bernhard betrifft. Übersetzer kommen zu Wort, Literaturmenschen natürlich. Und es geht sehr viel auch um den Theatermacher im doppelten Sinne, ja. Also nicht nur den, der diese Stücke geschrieben hat, sondern auch sehr, sehr viel für die Bühne auch gearbeitet hat, ja.
Freut mich, dass dieses Buch Ihnen auch gefällt. Mir hat es auch sehr gefallen. Wir hatten das nämlich schon als Thema hier in einem Gespräch mit einer der Herausgeberinnen, mit Katharina Manulowitsch. Und,
ja, genau.
Und bei dem Buch, Thomas Bernhard als Eisesser oder Thomas Bernhard am Strand, das sind so Bilder und Vorstellungen, die ich vorher überhaupt nicht im Kopf hatte. Aber es ist auch mal schön, diese Seite dieses Schriftstellers zu sehen. Und das Gespräch, das wir hier in der Lesart darüber geführt haben, finden Sie übrigens in unserer Deutschlandfunk-App. Und Sie haben schon gesagt, Herr Wist, Sie haben heute so in Österreich Schwerpunkt. Ihre dritte Empfehlung kommt auch aus Österreich, von Xaver Bayer, der Roman Hauch. Das ist ein Buch aus unserer Gegenwart. Da machen zwei Menschen was hoffnungslos Altmodisches. Sie schreiben sich nämlich Briefe, richtige Briefe aus Papier. Hat Ihnen gerade das gefallen daran?
Ja, unbedingt. Das hat mir gefallen. Und außerdem hat mir sehr gefallen, dass ich überhaupt mal wieder was von Xaver Bayer gehört habe. Der hat sich ja so rar gemacht und der ist ja so, wie soll man sagen, so der Lonely Hunter, der ich will nicht sagen, der große Unbekannte, der einsame Wolf der Literatur, ja. Und jetzt endlich wieder ein Buch von ihm, das habe ich dann auf der Buchmesse entdeckt. Ah, das habe ich gar nicht in den Vorschauen so wahrgenommen. Und dann habe ich es natürlich verschlungen. Ein sehr altmodischer, daher scheinbar altmodischer Text, ja, weil die wirklich alternierend Briefe schreiben, hin und her gehen. besteht das wie eine, das ist Dora, die ist in der Stadt und er ist auf dem, ist ein Schriftsteller, sie ist Übersetzerin und er hat sich zurückgezogen aufs Land und beobachtet dort sozusagen den Wind, die Bäume, die Tiere und versucht sozusagen, beide versuchen eine Art von Sehnsuchtsort eigentlich zu beschreiben. Und das ist ein Experiment, das sie beide eingehen. Und letzten Endes ist es eine ganz, ganz heftige Zivilisationskritik und an unserer Entfremdung und an unserem, wie wir uns sozusagen, wir sind eben einfach nicht die Krone der Schöpfung und wo wir uns immer weiter sozusagen als der Technik Verfallene, wo er dann auch sagt, dann an einer Stelle sozusagen, dass ob das nun das Internet ist oder sonst wer oder die Handys, die sind die Alleinseinsverhinderer, das könnte auch ein Wort von Thomas Bernhard sein, die Alleinseinsverhinderer und die stille Vernichter und die Konzentrationszerstörer dieses Internet und wir amüsieren uns letzten Endes, wie Neil Postman und David Foster Wallace schon geschrieben haben, wir amüsieren uns zu Tode dann und das ist ein Buch, was versucht sozusagen den eine sehr, sehr heftige Zivilisationskritik zu üben und auf diese Zeit jetzt zu blicken. Was hat sich denn eigentlich alles so verändert? Warum reden wir denn eigentlich nicht mehr miteinander, sondern warum schauen wir uns in der Ausstellung nicht mehr die Bilder an, sondern fotografieren sie? Ja, da hat er eine schöne Stelle, wo er dann sagt, er hat das Gefühl, dass die Gemälde davon beleidigt sind, ja, dass die Leute sie nur noch sozusagen auf ihr Handy bannen und dann weiß ich und sich überhaupt nicht sozusagen auf ihr unmittelbaren Blick einlassen, ja, und sie zählen sich natürlich dann in dem Falle, weil sie noch immer versuchen, einen persönlichen Kontakt zu geben mit anderen, sind sie schon fast so in der Minderheit und dass die Leute sich eher zurückziehen. Und das sind alles keine neuen Gedanken, aber in der Intensität, wenn die beiden sich das hin und her schreiben, bekommt das, hat das auch, also melancholisch, vielleicht könnte man auch sagen, ist das eine aktive Melancholie oder sowas, ja, die nicht jetzt dazu führt. Manchmal taucht da das Wort Depression auf, ja, wenn er da alleine ist auf dem Dorf und immer selbst die Natur sich so verändert hat, selbst da findet man keine Stille mehr, selbst der Wald, dann wird da wieder etwas abgeholzt und die sind wirklich sehr, 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 es ist ein Leiden an der Welt, ja.
Aktive Melancholie, das nehme ich auf jeden Fall mit aus diesem Gespräch, aus Ihrem Empfehlung. Carsten Wist von der Buchhandlung Wist, der Literaturladen in Potsdam. Haben Sie herzlichen Dank für Ihre Empfehlungen.
Ja, gern.